Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
Guten Tag, und zu Gast ist die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler, Professorin an der TU Dresden. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Sie haben es mir gerade gesagt, dreimal geimpft und damit den maximalen Schutz, den man zurzeit haben kann, ist leider trotzdem keine Garantie dafür, dass man sich nicht noch anstecken kann. Frau Münkler, 2 Jahre fast Corona, kein Ende in Sicht, oder würden Sie sagen, irgendwann müsste die Geschichte jetzt in absehbarer Zeit doch auch mal wirklich Geschichte werden?
Also sicher nicht in absehbarer Zeit. Also erstens ist der Grad der Impfung in Deutschland nicht hoch genug, um das sagen zu können. Und zweitens haben wir ja jetzt alle gehört, dass es diese Mutation aus Südafrika gibt, von der noch unklar ist, wie gut die Impfstoffe dagegen wirken. Natürlich wird es möglich sein, die Impfstoffe anzupassen. Gerade die mRNA-Impfstoffe sind dafür sehr geeignet für solche Anpassungen. Aber wir können nicht sicher sagen, dass wir es schnell vorbei haben. Das wird so nicht gehen.
Mhm. Corona, eines der Themen, das uns natürlich in dieser Sendung ausführlicher beschäftigen wird. Es gibt im Moment fast kaum ein anderes Nachrichtenthema mehr. Außerdem schauen wir auf die kommende Ampelregierung und das, was mit ihr kommt, und diskutieren unter anderem darüber, wie viel Fleisch darf sein und vor allem zu welchem Preis. Ja, wir stehen kurz vor Weihnachten und wie im vergangenen Jahr reden wir tatsächlich darüber, wie viel Weihnachten eigentlich sein darf. In ganz Sachsen, Brandenburg, Bayern sind die Weihnachtsmärkte bereits abgesagt. Was ist mit den anderen? Kann man sich angesichts zehntausender Neuinfektionen pro Tag und auch schon jetzt überlasteter Krankenhäuser wirklich zwanglos zwischen Glühweinhütten und Karussells drängeln? Oder zum Beispiel wie heute in Köln mit 50.000 Menschen in einem vollbesetzten Fußballstadion Fußball spielen? Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, sagt, was die Weihnachtsmärkte betrifft, nein und fordert eine bundesweite Schließung. Bei mir ist die Literaturwissenschaftlerin und Buchautorin Marina Münkler. Werden Sie denn in diesem Jahr über Weihnachtsmärkte schlendern?
Nein, ganz sicher nicht. Also das werden wir auf gar keinen Fall machen. Insgesamt glaube ich, dass Weihnachten nicht aus den Weihnachtsmärkten besteht. Das heißt, wenn wir Weihnachten, als ein Familienfest retten wollen, dann müssen wir uns jetzt von Weihnachtsmärkten fernhalten. Das tut mir furchtbar leid für die Leute, die einen solchen Weihnachtsmarktstand betreiben, die ihre Stände aufgebaut haben, die ihre Waren eingekauft haben. Das ist bitter. Man muss da sicher sehen, ob es für die Entschädigungen geben kann. Und ich gehe davon aus, dass es die geben wird. Aber wir können nicht so leichtfertig sein, zu sagen, ach, es wird schon nichts passieren.
Aber das war tatsächlich auch mein erster Reflex. Das geht natürlich auf gar keinen Fall. Und habe dann tatsächlich auch einen Moment weitergedacht, an die Händler gedacht, an die Veranstalter gedacht und gedacht, geht es vielleicht doch mit 2G, mit 2G plus, mit mehr Eigenverantwortung trotzdem schwierig, oder?
Naja, das Problem ist, dass 2G plus könnte man unter Umständen verantworten, aber das ist natürlich schwer zu kontrollieren. Dann müsste man ja die Weihnachtsmärkte alle einzäunen und bräuchte Zugänge dazu. Das ist sehr schwer zu machen. Das ist jetzt auch in der kurzen Zeit sehr schwer herzustellen. Und ich glaube, im Moment sind wir in einer Situation, wo wir nicht mehr anders können, als zu sagen, die Weihnachtsmärkte müssen abgesagt werden und wir müssen eben dafür sorgen, dass diejenigen, die da um ihre Existenz bangen, und das ist natürlich eine Angst, die man auch verstehen kann, entschädigt werden.
Wie viel Eigenverantwortung kann man von den Menschen nach 2 Jahren Pandemie noch erwarten?
Na, offensichtlich nicht so viel, wie man braucht. Sonst hätten wir nicht die Zahlen, die wir jetzt haben. Es gibt offensichtlich, und das ist teilweise auch durch die gesellschaftliche Kommunikation, auch durch die Politik befeuert worden, die Annahme, naja, das ist jetzt bald vorbei. Die war noch im Herbst, als man schon den ersten Anstieg der Zahlen wieder sehen konnte, war die noch im Allgemeinen schwanger. Und jetzt müssen wir den Preis dafür bezahlen und jetzt müssen wir halt hart runterfahren.
Auf der anderen Seite kann man natürlich auch manchmal verstehen, das ist ja auch so selber dieses subjektive Gefühl, was man hat. Man hat sich zu Hause eingesperrt, man hat monatelang mit Kindern im Homeschooling verbracht, möglicherweise auch noch im Homeoffice, je nachdem. Dass man sagt, jetzt nach 2-mal impfen, ich will auch ein Stück weit Normalität leben, oder?
Ja, das kann ich gut verstehen. Ich kann das auch beobachten an meinen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die alle kleine Kinder haben, die zum Teil noch nicht geimpft werden können, zum allergrößten Teil noch nicht geimpft werden können. Und da ist es ein Riesenproblem, dass dauernd die Kindergartengruppen oder Kitagruppen in Quarantäne sind, dass in der Schule es immer wieder Fälle gibt und die werden nicht zuletzt von ungeimpften Eltern hineingetragen. Und da kann man jetzt feststellen, vorher hatten nur diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollten, sozusagen schlechte Laune, weil sie sich unter Druck gesetzt fühlten, obwohl es ja kaum Druck gegeben hat. Mittlerweile kriegen diejenigen, die jetzt diese Monate von Homeschooling oder teilweise länger als ein Jahr hinter sich haben, wirklich schlechte Laune, weil sie das Gefühl haben, wir geben uns Mühe, wir tun alles, was geht, unsere Nerven sind am Ende, wir können nicht mehr. Aber es gibt Leute, die reden einfach so über die Probleme hinweg und tun so, als würde schon nichts passieren.
Wenn Sie zurückblicken auf diese 2 Jahre, was haben wir in der Gesellschaft gelernt mit der Pandemie oder wie viel?
Naja, wir haben offensichtlich nicht sehr viel gelernt und wir haben vor allen Dingen nicht gelernt, unsere Kommunikation auf die Narrative, also die Erzählmuster, die es gibt, einzustellen und zu versuchen, mit denen fertig zu werden. Risikokommunikation beruht ja nicht zuletzt darauf, dass man sie so zielgruppenadäquat gestaltet, dass möglichst viele mitgenommen werden. Da gibt es sicher Fehler und wir haben ein Riesenproblem dadurch, dass im Internet quasi so viele verschiedene Narrative, die ganz häufig an Begriffe aus der Wissenschaftskommunikation andocken, verbreitet sind, dass es wirklich schwer ist, gegenzuhalten. Aber das ist eine gesellschaftliche Aufgabe.
Ich muss sagen, ich finde das auch extrem schwierig. Wir haben kurz vorher eben schon drüber gesprochen. Ich habe auch so ein paar typische Impfgegner und die sind jetzt nicht alle total ungebildet. Das heißt, die beziehen sich natürlich auch auf irgendwelche Studien. Zum Beispiel am Anfang bei den Schnelltests hatten die jedes kleine Detail von Sicherheiten und Studien parat. Da fällt es manchmal unglaublich schwer, jetzt zu sagen, okay, da gehe ich jetzt mal journalistisch mit meinen Gegenargumenten ran, weil ich sie de facto ja wissenschaftlich auch nicht so untermauern kann.
Ja, das Problem ist außerdem, dass quasi, wenn man versucht hat, ein Narrativ zu widerlegen, zum Beispiel, dass es furchtbar schlimme Nebenwirkungen gäbe, und man sagt, ja, aber es gibt doch jetzt so viele Daten dazu, welche Nebenwirkungen es gegeben hat, in wie geringer Zahl die aufgetreten sind, dann kommt das nächste Argument. Ich habe mal ein Antibiotikum genommen und danach ging es mir noch schlechter. Und dann sagt man, ja, aber ein Antibiotikum ist nicht dasselbe wie ein Impfstoff. Es sind zwei völlig verschiedene Welten. Und dann kommt das nächste Narrativ. Die Zahlen seien gefälscht oder es kommt dann, also was die Zahl der Corona-Toten anbetrifft, oder es kommt dann als nächstes Narrativ so etwas wie das, was Herr Kimmich verwendet hat. Es gibt keine Langzeitstudien. Er meint gar keine Langzeitstudien. Was er wirklich meint, sind jahrzehntelange Erfahrungen. Was mRNA ist, weiß man tatsächlich seit Jahrzehnten, nämlich seit 1961, seitdem das entdeckt ist. Und dass das der Botenstoff ist, der im Prinzip im Körper alles reguliert. Dann gibt es das nächste Narrativ. Ja, aber die sind ja gentechnisch verändert. Das stimmt nicht. Sie sind nachgebaut. Man braucht Genkenntnisse, um das machen zu können, aber sie sind nicht irgendwie gentechnisch verändert. Also da sind so viele Narrative im Schwange, dass man es wirklich schwer hat, das zu widerlegen. Was man aber auch feststellen kann, was ein Grundproblem ist, ist, dass Menschen sich ja für eine Impfung entscheiden müssen. Und jede Entscheidung induziert zunächst einmal Besorgnis. Wohingegen sich für das Virus und die Erkrankung daran ja eigentlich niemand entscheidet. Oder das sind nur so sehr kleine Gruppen in den Impfgegnern, die sagen, ja prima, wenn wir das erstmal alle gehabt haben, das ist ja wunderbar. Aber das sind kleine Gruppen, aber dieses, da entscheide ich mich und da entscheide ich mich ja nicht und ich werde es schon nicht kriegen, das führt dazu, dass Leute, die entweder entscheidungsschwach sind oder aber die dem ganzen Problem eigentlich aus dem Weg gehen wollen, dann eben diese fatale Entscheidung gegen die Impfung treffen.
Und verantwortlich dafür, ob man sich entscheidet oder wie man sich entscheidet, ist natürlich auch die Kommunikation der Politik. Und über die reden wir gleich. Die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler im Deutschlandfunk Kultur. Und wir reden weiter über die aktuelle Corona-Situation. Ja, die stellt sich im Moment so dar, wenn wir kurz auf die bundesweite 7-Tage-Inzidenz schauen, 444, also tendenziell weiter steigen. Wir reden über Krankenhäuser, die an Belastungsgrenzen kommen und wir reden aber ganz vor allem über eine neue Virusvariante aus Südafrika, Omikron, wo der erste Fall jetzt vermutlich auch in Deutschland angekommen zu sein scheint. Aus Hessen wird das gemeldet, bestätigt ist es noch nicht, aber sehr wahrscheinlich. Mit welchen Gefühlen beobachten Sie das Ganze?
Naja, natürlich mit großer Besorgnis, das kann man ja gar nicht bestreiten. Also wenn diese Virusvariante noch ansteckender ist als Delta, dann werden wir noch ganz stark steigende Zahlen bekommen. Und da muss ich auch sagen, Wir müssen auch mal an die Leute denken, die in den Krankenhäusern arbeiten, die als Pflegerinnen und Pfleger, aber auch als Ärzte. Ärzte sind durchaus nicht ungefährdet. In der ersten Phase der Pandemie sind sehr viele Hals-Nasen-Ohren-Ärzte erkrankt und gestorben. Auch Zahnärzte, als man es noch nicht so genau wusste, wie sich dieses Virus verbreitet. Und auch dieser berühmte Arzt, der in China gestorben ist, der die ersten Daten eigentlich mitgeliefert hat und das genau beobachtet hat, was da passiert. Und wir können nicht sagen, die in den Krankenhäusern, die können jetzt mal sehen, wie sie fertig werden. Wir müssen auch Rücksicht auf die Leute nehmen, die aus der Intensivpflege morgens oder abends rauswanken und einfach nicht mehr können nach anderthalb Jahren.
Und die Politik diskutiert jetzt darüber, wie sie reagieren soll. Auch jetzt schon wieder seit Wochen diskutiert wird über 2G, über 2G+, über stärkere Kontrollen. Und die Frage nach einem neuen Lockdown, die steht so im Raum, aber so richtig fest aussprechen möchte das auch noch keiner. Verstehen Sie die Zögerlichkeit?
Ja, natürlich kann man sie verstehen, denn es ist ja die ganze Zeit gesagt worden, ja, wenn das mit den Impfungen gut läuft, dann werden wir keinen Lockdown machen und das brauchen wir auch gar nicht. Es läuft halt mit den Impfungen nicht gut genug und im Moment sind wir schon eigentlich bei Zahlen angekommen, wo man sagen muss, wir bräuchten eigentlich tatsächlich einen Lockdown, so bitter das ist. Also ich finde das auch nicht schön, zumal für die Leute, die sich haben impfen lassen, die haben ja gedacht, sie wären raus aus der Sache, das ist jetzt nicht so. Aber es wird wahrscheinlich nichts anderes mehr helfen.
Da sagt der SPD-Vorsitzende Saskia Esken, wir können nicht Geimpfte in einen Lockdown schicken, um Ungeimpfte zu schützen.
Das ist im Grundsatz richtig, nur sind wir jetzt in einer Situation, in der wir nichts mehr anderes machen können.
Die Zahlen steigen seit Wochen. Gesundheitsminister Spahn und RKI-Chef Wieler sprechen davon, Kontakte wieder weitgehend runterzufahren. Und wir haben eben drüber geredet, Weihnachtsmärkte und in Fußballstadien, da drängeln sich die Menschen. Muss da jetzt sofort was geschehen?
Ja, auf jeden Fall. Also das sollte man unbedingt verhindern. Das kann man so nicht machen. Ich meine, in Fußballstadien gilt ja eigentlich, nach meiner Kenntnis, 2G. Aber natürlich ist erstens die Frage, wie gut wird das kontrolliert, wenn 50.000 Leute kommen auf einmal? Das ist ja echt schwierig. Und zweitens können wir ja nicht bestreiten, dass die Bewegung von so vielen, auch bei Geimpften unter Umständen, je nachdem, wie lange die letzte Impfung zurückliegt. Die Franzosen haben das ja eingeführt, dass der Impfpass überhaupt nur ein halbes Jahr gilt. Je nachdem, wie lange die Impfung zurückliegt, können die auch unter Umständen Weiterträger des Virus sein. Und von daher werden wir jetzt wahrscheinlich tatsächlich harte Kontaktbeschränkungen brauchen. In Sonderheit aber können wir uns solche Veranstaltungen nicht leisten.
Wenn Sie jetzt nochmal generell auf die Handlungsfähigkeit der Politik und die Reaktionen gucken, eben mit Blick auf diese 2 Jahre, was würden Sie sagen, wie gut oder schlecht ist das gelaufen?
Naja, es ist nicht sehr gut gelaufen. Man kann zur Entschuldigung der Politik sicher sagen, es gab am Anfang sehr viel Unsicherheit, noch kein genaues Wissen. Auch Virologen haben am Anfang gesagt, Maske hilft nicht wirklich oder sie schützt nur andere, aber man schützt sich nicht selbst. Das hat eine Zeit lang gedauert, bis die Erkenntnisse besser waren. Mittlerweile aber, das konnte man schon letzten Herbst sehen, als die Kanzlerin im September gesagt hat, wenn wir das jetzt so weiterlaufen lassen, dann werden wir an Weihnachten 20.000 Infektionen pro Tag haben und bedenken Sie, wir haben dieses Jahr 100.000. Nein, 75.000, Entschuldigung. Wir haben 100.000 Corona-Tote. Also das war ein lernendes Verfahren und die Politik steht immer unter besonderer Beobachtung und dann quasi coram publico zu lernen, ist immer schwierig. Aber nichtsdestotrotz haben sie ein bisschen langsam gelernt. Ich meine, Herr Spahn hat noch vor einigen Wochen da von der Aufhebung der pandemischen Lage gesprochen. Da war schon wirklich zu sehen, dass das nicht funktionieren wird.
Auf der anderen Seite lernendes Verfahren. Der Kollege, mit dem ich mich vorhin unterhalten habe, meinem Redakteur, der sagte, naja, die Südafrika-Variante, die zeigt ja auch so ein bisschen die Hilflosigkeit der Politik. Daraufhin habe ich gesagt, naja, was heißt aber Hilflosigkeit? Hätte man das wirklich wissen können, beziehungsweise man hätte es wissen können, aber wir wissen jetzt auch nicht, ob die Impfungen dafür helfen. Ja, also auch wenn wir jetzt 80% geimpft hätten, wir wissen gar nicht, ob sie gegen die Virusvariante hilft.
Ja, aber noch ist sie nicht in Deutschland ausgebreitet. Also wir würden besser dastehen, was die jetzige, also die Delta-Variante und alle, die es da vorgegeben hat, wenn wir einen höheren Anteil der Geimpften in der Bevölkerung hätten. Das ist sicher. Und was wir auch, glaube ich, mit einiger Sicherheit sagen können, also wenn man sich ein bisschen eingelesen hat, das habe ich gemacht, in die entsprechende Fachliteratur, dann weiß man, dass gerade die mRNA-Impfstoffe ungeheuer geeignet sind, um angepasst zu werden an Virusvarianten. Und dass es von daher vielleicht ein bisschen dauern wird, wenn es so sein sollte, dass sie nicht wirken gegen diese Variante. Aber es wird nicht allzu lange dauern, bis sie so angepasst sind. Dann müssen wir halt wieder geimpft werden. haben.
Also Impfen scheint das Mittel der Wahl nach wie vor, Impfen und Boostern, was ja mehr oder weniger das Gleiche ist. Und diskutiert wird tatsächlich über eine allgemeine Impfpflicht, der sich mittlerweile, wir hören mal, auch die FDP nicht mehr verschließt.
Wenn wir es nicht schaffen, dieses Virus in den Griff zu bekommen, wenn die Gefahr droht, dass wir 2022 erneut uns mit der Frage von Einschränkungen von Bildungsangeboten, sozialen Kontaktbeschränkungen, auch Einschränkungen des Wirtschaftslebens befassen müssen, müssen wir gemeinsam in der Gesellschaft abwägen, ob es nicht besser ist, dass wir dann mit einer Impfpflicht, soweit sie die Verfassung uns eröffnet, eine solche Situation vermeiden. Denn auf Dauer können wir uns diese Pandemie weder sozial noch gesellschaftlich oder auch ökonomisch leisten.
Ja, sagt FDP-Generalsekretär Volker Wissing, bald Verkehrsminister. Frau Münkler, das hat mich fast so ein bisschen überrascht jetzt.
Naja, ich nehme an, die FDP hat entsprechende Signale aus der Wirtschaft bekommen. Denn die Wirtschaft sieht schon seit einiger Zeit die Situation anders. Die FDP ist, finde ich, lange Zeit ihrer Semantik von Freiheit quasi als eine Ideologie aufgesessen. Und sie haben jetzt kapiert, dass es so nicht funktionieren wird.
Und wenn wir bei Impfpflicht sind, dann sind wir auch schnell beim Solidaritätsgedanken. Der Gesetzgeber nämlich kann ja eine Solidaritätspflicht einfordern, um Leben zu schützen. Und wie es um diese Solidarität in Sachsen bestellt ist, dort nämlich, wo Sie lehren, Frau Münkler, das besprechen wir dann gleich.
Gerne.
Der Solidaritätsgedanke, der wurde und wird in Corona-Zeiten ja auch immer gerne bemüht. Vor allem dann, wenn es ums Impfen geht, zum Beispiel auch beim Kinderimpfen, haben wir da viel drüber geredet. Und je nachdem, wo man sich im Land so bewegt, ist dieser Solidaritätsgedanke dann mal mehr und mal weniger ausgeprägt. Marina Münkler ist bei mir, Literaturwissenschaftlerin und Professorin an der TU Dresden. Dresden, das bekanntlich in Sachsen liegt, wo es bekanntlich relativ viele Impfgegner gibt. Da ist es vermutlich, Frau Münkler, schwierig, so mit der Solidarität zu kommen, oder? Zu argumentieren.
Naja, das ist die Frage, wie man Solidarität auslegt. Und die Impfgegner, von denen es in Sachsen in der Tat sehr viele gibt, erwarten sozusagen von den anderen Solidarität. Mhm. Also von daher ist der Solidaritätsgedanke immer so adaptierbar, dass man ihn nicht ganz eindeutig machen kann. Wichtig ist, glaube ich, tatsächlich, dass man nicht aufgibt. Das ist gerade in einem Land wie Sachsen ganz wichtig. Also da denkt man ja manchmal, es sind so viele Impfgegner da, dass es schon fast aussichtslos ist, noch Kommunikation zu versuchen. Aber das ist ganz ähnlich wie bei der großen Fluchtbewegung 2015-16. Da gab es eine unglaubliche Angst in Sachsen, obwohl es da ja gar nicht so viele Geflüchtete gab und auch nicht so viele schlechte Erfahrungen. Das hat trotzdem dazu geführt, und das ist jetzt eine ähnliche Situation, dass die Situation wahnsinnig angstbesetzt ist, und zwar an der falschen Stelle. Die Leute haben Angst vor der Impfung und nicht Angst vor der Krankheit. Mhm. Und was es in Sachsen sehr stark gibt, ist sozusagen eine gewisse Widerständigkeit sozusagen gegen die Obrigkeit, wobei eine demokratisch legitimierte Regierung ganz genauso gesehen wird wie eine nicht demokratisch legitimierte Regierung. Und das waren eben die Regierungen der DDR. Die Wahlen waren ja immer gefälscht. Und von daher gibt es da so einen merkwürdigen Widerstandswillen, der leider öfter in die falsche Richtung geht und der nicht ganz leicht zu überwinden ist.
Wir haben eben über Narrative geredet und wie schwierig es ist, dagegen anzuargumentieren. Was erleben Sie denn in Sachsen oder hören Sie auch von Ihren Kolleginnen?
Naja, es gibt vor allen Dingen eine starke Polarisierung zwischen denen, und die sind ja die Mehrheit, die sagen, selbstverständlich lassen wir uns impfen. Wir sind doch alle auch als Kinder geimpft worden. Das war doch für uns eine große Selbstverständlichkeit. Gerade in der DDR wurde durchgängig geimpft. Und von daher, warum sollten wir das jetzt nicht tun? Und dann gibt es auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, Impfung ist die Todesspritze, also die mit ganz scharfen Behauptungen arbeiten und die dann immer auch von irgendwelchen Erfahrungen, die irgendjemand irgendwo gemacht hat, zu berichten wissen. Das ist sehr schwer, das zu widerlegen. Und ich glaube, dass da tatsächlich die Pflicht der Politik beginnt, diese Sache nicht mehr in einer gesellschaftlichen Diskussion laufen zu lassen, bei denen es nicht gelingt, einen relativ großen Teil zu überzeugen. Ich glaube, wir brauchen wirklich eine Impfpflicht, um aus dieser Situation rauszukommen, auch aus der gesellschaftlichen Polarisierung rauszukommen.
Und dann wird das ohne große Gegenwehr auch in Sachsen funktionieren?
Nein, wird es nicht. Es wird Gegenwehr geben, ist gar keine Frage. Aber es wird sich dann zeigen, dass wenn viele Leute geimpft sind, die das vorher nicht wollten, und dann feststellen, dass mir nichts passiert, dann werden natürlich diese Behauptungen, was angeblich die Impfung alles anrichtet, auch wieder verschwinden.
Eine Kollegin, die auch in Sachsen arbeitet, die hat mir vorhin erzählt, in Sachsen macht jetzt der Begriff Impfscham die Runde. Also man traut sich gar nicht mehr öffentlich zuzugeben, wenn man sich doch noch umentschieden hat und sozusagen in die Fraktion der Impfbefürworter wechselt. Lässt man sich irgendwo heimlich impfen und kommuniziert das nicht? Erleben Sie sowas auch?
Das habe ich bisher in Dresden nicht erlebt. Also nun muss ich sagen, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind so wie ich alle geimpft, auch relativ früh, auch die Kolleginnen und Kollegen. Von daher, also solche unmittelbaren Begegnungen in meinem unmittelbaren Umfeld mit Impfgegnern oder Leuten, die sich jetzt so verschämt haben, impfen lassen, habe ich nicht. Aber ehrlich gesagt, das ist mir dann egal. Hauptsache, sie lassen sich impfen.
Marina Münkler, Professorin an der TU Dresden. Danke. Die wesentliche Hürde für die Bildung der ersten bundesweiten Ampelkoalition ist genommen. Koalitionsvertrag steht und heute wird sich mit dem dann auch der politische Nachwuchs von SPD und Grünen beschäftigen. Bei der SPD wird dann auch beim Bundeskongress der Jusos in Frankfurt Olaf Scholz zu Gast sein. Dass die Jusos traditionsgemäß nicht so ganz begeistert sind, das ist auch normal. Was die Mutterpartei macht, ist immer nicht so ganz genug. Aber Sie müssen wohl auch anerkennen, dass Ende des Jahres das wahr wird, was sich Anfang des Jahres, wenn wir mal ehrlich sind, niemand hat vorstellen können, dass wir einen SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz haben. Die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler ist bei mir. Muss man doch sagen, das hat er mit gewohnter Nüchternheit, ich sage ja immer, vielleicht gerade deswegen, gut hingekriegt, oder?
Das hat er sicher nicht alleine hingekriegt, sie haben es zusammen hingekriegt, aber dass sie es hinbekommen haben, das ist bemerkenswert, auch was überhaupt passiert ist in den Wochen vor der Wahl. Sie haben ganz recht, wir hätten Anfang des Jahres, auch Mitte des Jahres, hätte ich noch nicht drauf gewettet, dass Olaf Scholz Bundeskanzler werden kann, sondern ich war ganz der Überzeugung, dass die SPD es nicht schaffen wird, über 15% zu kommen. Also von daher ist das schon bemerkenswert. Und bemerkenswert ist auch, in welcher Weise diese Verständigung zwischen doch so weit auseinanderliegenden Parteien wie der SPD, den Grünen und der FDP gelaufen ist. Das ist schon beachtlich und vielleicht kann einem das auch ein bisschen Hoffnung machen, dass sie wirklich bereit sind, Dinge anzupacken und eigene Interessen einerseits zurückzustellen, sie andererseits aber auch klar zu formulieren an den Punkten, die für die jeweilige Partei unverzichtbar sind.
Was macht Ihnen denn Hoffnung, wenn Sie in den Koalitionsvertrag schauen?
Ja, also der Koalitionsvertrag ist natürlich sicher für niemanden, auch keine von den drei Parteien, an allen Stellen so ganz unkompliziert und einfach. Ich beispielsweise stehe der Cannabis-Freigabe eher skeptisch entgegen. Was ich sehr gut finde, ist die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro. Ich bin der tiefen Überzeugung, wir können niemandem zuzumuten, den ganzen Tag zu arbeiten und am Ende des Monats nicht genug zu haben und auch im Hinblick auf eine künftige Rente nicht genug zu haben, um dann nicht in der Grundsicherung zu landen. Das finde ich geht nicht. Also da finde ich, sind sehr wichtige Schritte gemacht worden. Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre, da bin ich ambivalent. Einerseits glaube ich, gerade im Hinblick auf den Klimaschutz ist es wichtig, dass die junge Generation, über deren Zukunft da sehr stark entschieden werden wird, dann mitentscheiden darf. Andererseits bin ich mir nicht sicher, ob man sagen kann, alle 16-Jährigen sind reif genug. Nur wenn ich mir überlege, wie reif alle Erwachsenen sind, dann würde ich denken, na gut, das können wir in Kauf nehmen. Wir müssen die politische Bildungsarbeit entsprechend befeuern. Also eine ganze Reihe von diesen Entscheidungen finde ich sehr gut. Dass es keine Geschwindigkeitsbegrenzung geben wird in Deutschland, finde ich in einem Ausmaß albern, dass ich gar nicht weiß, was ich darüber denken soll. Also es ist so ein bisschen ambivalent. Andererseits muss man zugestehen, Koalitionsverhandlungen sind halt so, dass die Unterschiedlichen ihre Interessen einbringen müssen. Und da muss man auch die eine oder andere Kröte schlucken.
Ein Thema, was Sie angesprochen haben, was sicherlich in der Bevölkerung sehr polarisiert, nehme ich zumindest in privaten Gesprächen wahr, ist die Cannabis-Freigabe. Da sagen viele, das ist genau das Richtige und natürlich mit den üblich bedienten Argumenten, Kriminalität wird verschwinden, man hat es mehr unter Kontrolle. Die Gegner sagen, nein, das stimmt ja gar nicht, es verlagert sich eben irgendwo anders hin. Ich muss sagen, ich bin da auch total ambivalent als jemand, der in Berlin-Kreuzberg wohnt, wo jedes Kind schon weiß, wo ich was kaufen kann, wo ich mich dann auch frage, ob es vielleicht doch möglich ist, das auf so eine Weise hinzukriegen, wenn man es kontrolliert abgibt.
Naja.
Welche andere Lösung gibt es?
Ja, also natürlich, wenn man es zum Beispiel aus der Sicht der Polizei, die ja aber durchaus da auch nicht einhelliger Meinung ist, des Bundesdeutscher Kriminalbeamter sieht, dann kann man sagen, Das sind Delikte, die nicht verfolgt werden wirklich, die nicht bestraft werden, aber letzten Endes uns sehr stark beschäftigen. Und eigentlich müssten wir uns mit ganz anderen Drogendelikten beschäftigen. Das ist sehr nachvollziehbar. Wenn man es unter dem Aspekt sieht, dass wenn das so laufen wird wie beim Rauchen, dass dann Kinder schon anfangen zu rauchen, dann muss man bedenken, dass Cannabis so harmlos nicht ist, wie es scheint. Dagegen kann man natürlich einwenden, naja, Alkohol, den teilweise 12-Jährige auch schon trinken in großen Mengen, ist auch nicht harmlos, richtig. Also es gibt eine ganze Reihe von Argumenten dafür und dagegen. Was man auf jeden Fall richtig regeln muss, ist die Frage des Anbaus. Denn die Niederländer haben ein Problem, weil sie zwar den Verkauf legalisiert haben, aber nicht den Anbau. Und den Anbau muss man dann in Deutschland machen, denn die Bundesrepublik hat ein Antidrogenabkommen unterzeichnet, in der geregelt ist, dass sie keine Drogen einführen darf. Das heißt, er kann nicht woanders angebaut werden. Cannabis braucht eigentlich ziemlich hohe Temperaturen, um gut zu wachsen. Das heißt, wir brauchen Treibhäuser dafür. Also das sind alles so Nachfolgeprobleme, die man mitbedenken muss. Und ich habe vor allen Dingen Sorge, dass eben doch, weil ja ziemlich gut medizinisch nachgewiesen ist, dass bei Jugendlichen der Cannabiskonsum sich sehr schädlich auf das Gehirn auswachsen kann, dass das ein Problem ist, das schwer zu kontrollieren sein wird. Und dass die Kriminalität verschwindet, das glaube ich nicht. Die wird sich auf andere Felder verlagern.
Wenn wir jetzt nochmal generell auf diese Verhandlungen und die drei Parteien kommen, das war unser Ausgangspunkt, hören wir mal, was der Grüne Robert Habeck dazu gesagt hat.
Die entscheidenden Momente bei diesen Verhandlungen waren immer dann, wenn man voneinander gelernt hat. Gegensätze können überwunden werden durch eine lernende Politik. Ein lernendes Deutschland. Das ist das Versprechen, das wir uns geben.
Das ist so ein bisschen der Stil der Verhandlungen, auf den er auch so angesprochen hat. Haben wir ja gestern Mittag schon länger drüber gesprochen. Das war schon ein neuer, ne? Ich finde, positiv wahrnehmbarer.
Ja, ich meine, ich bin Hochschullehrerin. Mir gefällt die Vorstellung einer lernenden Politik natürlich sehr gut und eines lernenden Landes. Also von daher bin ich damit sehr einverstanden. Und das sagt etwas ganz positiv über die Art und Weise, wie man mit Überzeugungen umgeht. Dass man sie nicht absolut setzt, sondern sagt, naja, wir können doch alle dazu lernen. Und das finde ich eine sehr sinnvolle Herangehensweise. Die stimmt mich durchaus optimistisch. In der Pandemie müssen wir jetzt allerdings schnell lernen.
Sagt die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler. Ja, Wochenende, endlich mal wieder Zeit zum Kochen. Vielleicht auch für den Sonntagsbraten, der für mich, muss ich wirklich sagen, mittlerweile klingt wie so ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Marina Münkler ist bei mir, die Literaturwissenschaftlerin. Aber für manche einen ja vielleicht auch nicht wegzudenken. Für den künftigen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir gibt es ihn schon seit seiner Jugend nicht mehr, Vegetarier. Und der kündigt deswegen auch schon mal an, oder nicht deswegen, aber es liegt in der Natur der Sache, wo es hingehen soll in seiner Amtszeit. Striktere Auflagen für die Fleischindustrie will er in Deutschland einführen. Und er sagt, wer Fleisch essen will, kann das gerne tun. Wer Fleisch produziert, darf das auch tun, aber eben unter Berücksichtigung des Tierwohls, Klimaschutz und nicht zulasten der Umwelt. Ja, was sagen Sie, Frau Münkler? Richtig so? Und jetzt mal endlich richtig?
Ja, ich halte das für eine richtige Politik. Wir müssen ja bedenken, dass wir nicht nur das Tierwohl berücksichtigen müssen, sondern auch das Wohl der Menschen, die da arbeiten. Und die Art und Weise, wie das in der Fleischindustrie sehr lange mit Füßen getreten worden ist, das geht so nicht weiter. Und das lässt sich auch nicht darüber rechtfertigen, dass man sagt, Fleisch muss halt billig sein und die Leute, die es sich leisten können, die können sich da wohlfeile Argumente zurechtlegen. Auch die Gesundheit derjenigen, die Fleisch konsumieren, ist beeinträchtigt, beispielsweise durch Antibiotikagaben in Massen in der Fleischwirtschaft. Und von daher glaube ich, wenn wir das Wohl aller berücksichtigen, dann kommen wir zu dem Ergebnis, dass wir eine Reduktion des Fleischkonsums haben müssen. Also bei mir als Kind, meine Mutter kam vom Bauernhof, also mein Großvater war Bauer. Wir haben einmal im Jahr kurz vor Weihnachten ein Schwein gekriegt. Das wurde bei uns geschlachtet. Das hat mich als Kind sehr gegruselt. Nichtsdestotrotz haben wir wahrscheinlich, das Fleisch war ja von meinem Großvater quasi produziert. Ich weiß, wie die Schweine da aufgezogen worden sind. Das war ordentlich hergestellt und von daher war das in Ordnung. Wir haben nie mehr als zweimal die Woche Fleisch gegessen. Das war vollkommen normal. Also keiner wäre da auf die Idee gekommen zu sagen, jeden Tag Fleisch ist auch normal. Sondern es gab freitags Fisch. Ja, das hatte damit was zu tun, dass ich aus einer katholischen Umgebung komme. Dann gab es Eintöpfe, es gab Omelette und ähnliches mehr. Und die Steigerung des Fleischkonsums, wenn man von der auch nur Teile zurücknehmen würde, dann wäre schon viel gewonnen.
Aber ich muss sagen, diese Erkenntnis, die ist ja jetzt auch nicht so wirklich neu. Ich habe heute Morgen, als ich Herrn Özdemir im Radio tatsächlich auch als erstes gehört habe, fand ich das ein Hinhörer und dachte, ach guck mal, der geht jetzt schon, bevor die Regierung überhaupt im Amt ist, an die Öffentlichkeit. Aber er ist auch nicht der erste grüne Landwirtschaftsminister. Wir erinnern uns, das lange her, Renate Künast. Aber die Erkenntnis hat sie auch schon gehabt. Es gab den Versuch der Grünen mit dem Veggie Day, der ja bekanntlich großartig gescheitert ist. Ja. Warum sollte das jetzt funktionieren?
Naja, es gibt ja mittlerweile ein paar mehr Erkenntnisse, die sich verbreitet haben über die Fleischindustrie und über die Art und Weise, wie da das Wohl der Tiere und das Wohl der Menschen mit Füßen getreten wird. Und man kann sich auch schon mal die Frage stellen, also ich kenne ja Metzger, ne? Die kamen ja früher zu uns nach Hause und ich kenne auch die dörflichen Metzger bei uns. Das ist doch was völlig anderes als diese Großschlachtereien. Und man muss sich schon fragen, ob es einen Sinn macht und ob es legitim ist, dass bestimmte Metzger, die sich quasi in industrielle Produzenten verwandelt haben, zu Milliardären geworden sind. Mhm. Und ob das ein Grund sein kann, da keine Beschränkungen einzuführen.
Aber Beschränkungen und bessere Bedingungen heißt natürlich definitiv höhere Preise. Damit sind wir bei dem Dauerargument der Gegner, die sagen, bestimmte Gesellschaftsschichten können sich dann Fleisch einfach nicht mehr so leisten. Muss man das einfach hinnehmen?
Naja, es kommt darauf an, in welche Weise sich die Preise bewegen. Die Preise werden nicht gleich Spitzenpreise erreichen. Es wird ja nicht gesagt, es darf jetzt überhaupt nur noch biologisch perfekt produziertes Fleisch geben, sondern es geht um eine Einschränkung der Produktionsweisen, die es jetzt gibt. Und das ist sinnvoll und der tägliche Fleischkonsum ist weder gesund für die Leute, die das zu sich nehmen, noch ist er gesund für die Umwelt. Und ich glaube, wenn man mal ein bisschen reflektiert, kommt man zu dem Ergebnis, dass man das nicht täglich braucht. Und dann lässt sich schon viel gewinnen, wenn man nur ein ganz klein wenig reduziert.
Und da sind wir auch wieder bei der Eigenverantwortung. Die hatten wir ja auch bei Corona schon. Die wäre beim Fleischessen dann vielleicht noch ein bisschen wichtiger.
Also nicht mit der gleichen Dringlichkeit, aber im Grundsatz schon.
Die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler im Deutschlandfunk Kultur. Wir sind schon wieder am Ende dieser Sendung angelangt, wo man nicht sagen kann, dass die Nachrichten wirklich besser werden. Die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler verfolgt ja aktuell während unserer Sendung auch die Agenturmeldungen und liest schon wieder über die nächsten entdeckten Fälle in den Niederlanden. Ja, Frau Münkler, angesichts dessen machen Sie jetzt weiter mit Impfgegnern überzeugen?
Ja, natürlich. Ich meine, das sind ja häufig Leute aus meinem Umfeld, das sind Nachbarn, Leute, die ich flüchtiger kenne, die sind mir ja nicht egal. Es ist ja nicht so, als ob ich mich nicht für die interessiere. Und manchmal kann man sich auch fragen, glaubt ihr wirklich, dass diejenigen, mit denen ihr da auf Telegram kommuniziert, die ihr gar nicht kennt, dass ihr denen nicht egal seid? Aber warum glaubt ihr denn, dass ihr euren Nachbarn egal seid?
Also versuchen wir es weiter. Ich danke Ihnen für den Besuch im Studio.
Gerne.